Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
50 Dinge, die erst ab 50 richtig Spaß machen, so heißt ein neues Buch, über das wir hier gleich reden werden. Da geht es um Dinge wie alle Verflossenen zum Essen einladen oder mal wieder eine rauchen oder alle Spiegel abschaffen. Was daran Freude macht und wie man überhaupt den Spaß jenseits der 50 entdeckt, darüber reden wir gleich mit der Autorin und meiner Kollegin Andrea Gerg. Wenn Menschen 50 werden, dann reden sie da öfter mal nicht so gerne drüber. Mit 50 kann man ja nicht mehr so tun, als sei man eigentlich erst Mitte 20, obwohl das versuchen auch noch eine Menge Leute. Die Autorin Andrea Gerg, die dreht den Spieß jetzt mal um. Sie guckt eben nicht miesepetrig auf die 50, sondern sie hat ein Buch geschrieben über 50 Dinge, die erst ab 50 richtig Spaß machen. Andrea Gerg kennen Sie auch als Moderatorin dieser Sendung. Heute steht sie mal auf der anderen Seite hier des Studiotisches. Willkommen.
Hallo.
Das Buch wird ja getragen von dem Glauben, dass das Beste im Leben eigentlich erst nach dem 50. Geburtstag kommt. Wie kommen Sie denn darauf?
Das war eigentlich so eine Spaßidee von mir in den letzten Sommerferien. Da hatte ich nämlich Jonglierbälle mit, die mir eine Freundin zum 50. geschenkt hat, und die wohnte im Nachbarhaus und hat mich gezwungen, mit dem Üben endlich mal anzufangen, weil ich konnte das überhaupt nicht. Ich kann es immer noch nicht, aber ich bin in so eine Art Jonglierrausch verfallen und habe schon, bevor die anderen überhaupt mal aufgestanden sind, immer 2 Stunden geübt bis zum halben Bandscheibenvorfall. Und habe danach euphorisch meiner Lektorin, mit der ich seit Jahren darüber rumlamentiere, dass alles nicht mehr so lustig ist wie früher und man nicht mehr ausgehen kann bis 5 Uhr früh, ohne am nächsten Tag halb krank zu sein, habe ich erzählt, du, ich habe in den Sommerferien jongliert und das war fast so, wie wenn man früher eben bis früh ausgegangen ist. Mhm. Wir sollten mal ein Buch über 50 Dinge, die erst ab 50 richtig Spaß machen, machen. Das war aber ein Scherz von mir und sie meinte gleich, du, ich finde das eine super Idee. Und dann habe ich mal angefangen zu überlegen, ob das ernsthaft funktioniert, und tatsächlich habe ich relativ schnell gemerkt, dass da auch ein ernster Kern drin steckt, und war selbst überrascht, was da alles mir so eingefallen ist und was da doch auch für ein tieferer Sinn oft drin steckt.
Wie beobachten Sie das denn bei den Leuten um sich herum, die auch über 50 sind? Fangen die auch an, jonglieren zu lernen oder andere Dinge neu zu tun? Oder überwiegen doch die, die eher so auf die Verluste schauen?
Naja, ich meine, wenn man mal denkt, wie unsere Omas früher aussahen, sind wir natürlich ja alle total fit und ziehen uns auch anders an und so. Aber was man schon merkt, ist, dass zum Beispiel viele körperliche Einschränkungen stärker haben. Ich auch. Ein Freund von mir hat einen doppelten Bandscheibenvorfall. Man hat eben ständig dieses Thema. Und da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass das aber auch irgendwie richtig gehaltvoll ist, sich darüber zu unterhalten und oft auch
über
witzig.
Krankheiten reden.
Ja, das ist auch eins der Dinge in dem Buch. Und dass das auch inzwischen viel interessanter ist als diese ewigen Beziehungsgespräche, die man mit 25 führt. Und das hat sich offenbar, irgendwann hat man dazu alles gesagt. Und jetzt ist eben so ein Bandscheibenvorfall oder was man gegen eine chronische Migräne macht, viel interessanter.
Jetzt liest man das Vorwort in Ihrem Buch und wird da so richtig erfrischt und getragen und denkt nach diesem Vorwort, stimmt eigentlich, ich bin ja auch knapp über 50, dass man könnte das auch mal ganz anders ansehen und eher auf die Chancen kommen, die nach 50 kommen. Und dann schlägt man ihr erstes Kapitel auf und was lese ich da, was angeblich Spaß machen soll? Pilze suchen, also irgendwie in gebückter Haltung durch den Wald krauchen. Finde ich eben überhaupt nicht. Warum soll das denn jetzt Spaß machen ab 50?
Ja, also das hat mir persönlich schon immer Spaß gemacht, aber ich finde, jetzt kann man die Pilze auch mal stehen lassen. Das war zum Beispiel sowas, was mir da aufgefallen ist, dass allein das durch den Wald gehen, heute nennt man das ja Waldbaden zum Beispiel, aber allein so in der Herbstzeit, es geht ja jetzt bald los mit den Pilzen, und allein da eben so 2-3 Stunden nur auf den Boden zu schauen und vielleicht auch mal was zu entdecken. Meine Kinder, die haben den totalen Jagdtrieb, die müssen dann alles abjäten, was sie da finden. Mhm. Aber unser eins freut sich auch, wenn einfach da so ein schöner Pilz am Rande steht. Und das ist bei vielen Sachen so, dass man eher auch was lassen kann. Also eins heißt auch zu Hause bleiben. Früher musste man ja jede Einladung annehmen, weil man immer dachte, man verpasst was. Und heute ist mir aufgefallen, ist es eigentlich wirklich manchmal ein Hochgenuss, das nicht zu machen und sich lieber ein schönes Getränk zuzubereiten, sich auf die Couch zu legen und ein gutes Buch zu lesen.
Eine ebenso interessante wie riskante Idee, finde ich, die Sie da ausbreiten in Ihrem Buch, ist alle Verflossenen lieben zum Essen einladen an eine gemeinsame Tafel. Worüber würde denn da zu reden sein?
Ja, das wäre ja das Spannende daran, keine Ahnung. Vielleicht wäre es wie bei den Klassentreffen, dass man die meisten überhaupt nicht mehr erkennen würde, weil sie sich doch so verändert haben. Vielleicht ist es ja auch nur ein Tête-à-tête zu zweit. Das kommt ja darauf an, was für eine Biografie man hat. Aber nochmal so eine Rückschau zu halten mit dem gebührenden Abstand und vielleicht sich darüber zu amüsieren, das kann ja auch sehr bereichernd sein. Das sind ja oft auch so Gedankenspiele, wie man sich einfach nur was vorstellt. Ob man es dann tatsächlich auch macht, bleibt einem ja selbst überlassen.
Es gibt auch ein paar Stellen, wo Sie schon weiter vorausschauen auf der Lebensreise, sein Testament aufsetzen. Schreiben Sie auch, dass das zu den Dingen, die Spaß machen, gehören könnte. Oder eine Playlist für die eigene Beerdigung zusammenstellen. Was wäre denn der Spaß daran?
Ja, mir ist halt aufgefallen, dass wir ja doch häufiger jetzt uns leider auf Beerdigungen finden in unserem Alter und dass da oft die musikalische Umrahmung eigentlich fast schon genauso traurig ist wie der menschliche Verlust. Und um das zu vermeiden, dachte ich, wäre es doch schön, man überlegt sich mal, wie man sich das so für sich selbst wünschen würde. Und wenn man das mal überlegt, was hätte man da gern, dann beginnt eigentlich so ein Trip ins eigene Leben und man muss sich wirklich mal so überlegen, welche Lieder haben einen so begleitet und waren in welcher Phase beim ersten Kuss oder weiß ich, der Hochzeitstanz oder irgend so ein Kitsch-Song, weil für den man sich schon immer geschämt hat. Und was möchte man da eigentlich gerne hören? Und das ist eine ganz intensive Art, nochmal sich mit dem eigenen Leben auseinanderzusetzen. Und da wir ja mit 50 noch total jung sind, muss man diese Liste machen und dann immer wieder überarbeiten, weil sie sich ja auch hoffentlich verändern wird. Und ich finde übrigens, da ist auch die Illustration von der Moni Port wahnsinnig gelungen. Die hat eine alte Kassette dazu abgezeichnet, wir in unserer Kindheit haben noch so Mixkassetten gemacht. Also da spielt sie so ein bisschen an auf dieses Alter der Leute. Und dann hat sie irrsinnig lustige Titel da drauf geschrieben, wie Stayin' Alive oder Highway to Hell.
Das sind die Titel ihrer Illustratoren. Ich dachte, das ist ihre Auswahl.
Nee, das hat sie sich ausgedacht. Und ich musste extrem lachen und fand es irgendwie einen sehr gelungenen nochmal einen Kommentar einfach zu dem Text auch auf der Bildseite.
Und was wären die Titel, die Sie im Moment spielen würden auf Ihrer eigenen Beerdigung?
Das behalte ich für mich. So Musikgeschmack ist auch was ganz Privates.
Die Illustrationen sind überhaupt extrem charmant, muss ich sagen. Schon wenn man das Buch in die Hand nimmt, das ist ja ein kleines Buch, 50 kurze Kapitel eben zu diesen 50 Dingen, die da Spaß machen ab 50. Und auf dem Umschlag sieht man jemanden, der oder die Kopfstand macht, dann offenbar ordentlich Sektintus hat, denn daneben liegt eine leere Pulle. Die Kassette ist schon eine Lieblingsillustration. Haben Sie noch andere?
Ja, was ich auch sehr mag, es gibt ein Ding, das heißt, sich von Jüngeren die Welt erklären lassen, weil das will man ja als junger Mensch auf gar keinen Fall. Also meine Kinder würden sich niemals von jemandem, der in der Schule unter ihnen ist, irgendwas erklären lassen. Und später ist das aber unheimlich wichtig, damit man auch so dranbleibt und ein bisschen mitkriegt, was eigentlich die Jüngeren so denken. Und da hat sie natürlich nicht irgendein kleines Männchen, was mit einem Größeren steht, sondern sie hat Gemüse genommen. Da sind halt große und kleine Äpfel und eine riesen Aubergine. Und diese großen Gemüse, die sagen so, aha. Und das Kleine sagt, genau so. Und das finde ich, da ist der ganze Witz von Moni Port auch drin und die Doppelbödigkeit. Und ich finde es ganz großartig, was sie gemacht hat.
Einer ihrer schönsten Vorschläge für die Zeit ab 50, finde ich, ist, sich einen Preis fürs eigene Lebenswerk zu verleihen. Und das ist eine Idee, auf die sie ihr Vater gebracht hat. Was hat der sich denn für einen Preis verliehen?
Ja, das ist mir erst im Nachhinein als Preis vorgekommen. Als er das gemacht hat, war ich schon erstmal so ein bisschen irritiert, weil er war ans Haus gebunden, er konnte nicht mehr raus und er hat sich dann ein halbes Jahr bevor er verstorben ist, beim besten Juwelier der Stadt per Telefon eine wahnsinnig teure Herrenarmbanduhr bestellt. Die wurde dann in so einem märchenhaften Kästchen geliefert, wie in 1001 Nacht und glänzte dann so dezent über seinem schmalen Handgelenk. Und da dachte man, Mensch, jetzt haut er da das Geld so raus. Aber im Nachhinein dachte ich dann, weil mein Vater auch so ein lustiger Typ war und immer tolle Ideen und Projekte am Laufen hatte, habe ich gedacht, vielleicht hat er sich damit eben so einen Preis verliehen für sein Lebenswerk, was er ja auch wirklich hatte. Und ich dachte dann, das sollte man unbedingt machen, bevor es zu spät ist und bevor man immer darauf wartet, dass irgendwer anderen einen lobt oder Anerkennung schenkt, könnte man sich doch auch mal überlegen, womit würde man gerne sein eigenes Leben krönen. Und das ist eigentlich, hoffe ich, bei vielen dieser kleinen Textchen so, dass sie eher so Denkanregungen sind, wo man mal so nachdenkt, ja, was wäre denn sowas, womit ich mir wirklich so eine riesige Freude machen würde oder was auch mein Leben so repräsentiert.
Und auch da bin ich wieder neugierig, was würden Sie sich verleihen?
Das verrate ich Ihnen natürlich wieder nicht.
Okay. Müssen wir selber drüber nachdenken. Genau. 50 Dinge, die erst ab 50 richtig Spaß machen, so heißt das Buch von Andrea Gerg mit den Illustrationen von Moni Port. Im Kein und Aber Verlag ist das erschienen mit 190 Seiten. 15 € ist der Preis. Vielen Dank.
Gerne.
Was passiert, wenn Dichterinnen und Dichter auf die Welt in diesen Wochen schauen und wenn sie aufschreiben, was ihnen dabei durch den Kopf geht? Das probieren wir aus hier in unserem Lyriksommer im Deutschlandfunk Kultur. Und heute hat Nora Bossong für uns nach Italien geschaut.
Deutschlandfunk Kultur. Lyrischer Tageskommentar.
Piena di grazia. Einmalig dieser Kaffee, Dolce Vita wieder mal. Das ist Rom. Das ist das Leben, weißt du. So, ach, herrlich. Ach, und weiter so. Das kalte Licht im Halogencafé mit Sperrholzwand am Bahnhof Termini. 9:30 am Abend. Unter der Synthetikseide eines Schlafsacks regt sich was. Italien, Ankunftstransithalle. Santa Maria, Madre Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora de nostra. Und am Mattina bin ich aufgewacht und hab erkannt, wie man den Himmel frisch bespannt, die Sterne runterholt, wie 22, 43 ins Salon. Ach nein, ach was. Um ein, zwei Schatten nur verrutscht, man sagt, Italien sei nun Binnenland, e ha trovato l'invasor. Die aber gibt es noch. Die Deutschen, Sandaletten an, trinken ihren Kaffee vor den tausend Brunnen, so schön gerückt in schwebend ewigen Gemäuerrestchen, rot verbrannt, umgarnt von Kellnern, schlechter Stundenlohn. O Partigiano, portami via. In den Himmel fliegen Spielzeugtrümpfe, ein Plastikbecher konserviert die Schatten, letzter Trinkgelage im Gebüsch. Und auf dem Grabbeltisch mahnt noch immer Hand erhoben Mussolini. Möwen taumeln überm Säulengang, wo einst schon Cäsar stürzte. Doch wer war Cäsar? Was sind Möwen? Was machen sie so fern vom Meer? Und Nero, Liebes, ist nun wirklich eine Weile her.
Nora Bossong mit ihrem lyrischen Tageskommentar. Im vergangenen Jahr ist ihr Gedichtband Kreuzzug mit Hund im Surkamp Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
An Nachteule von Sternhai, so heißt ein Kinderbuch, für das sich zwei gestandene Autorinnen zusammengetan haben. Die Jugendbuchautorin Holly Goldberg-Sloan und Meg Wolitzer. Meg Wolitzer ist bei uns eher für ihre sehr erfolgreichen Bücher für Erwachsene bekannt. Sie hat aber auch schon Bücher für jüngere Leser geschrieben. Und Silvia Schwab hat ihr gemeinsames Kinderbuch gelesen. Frau Schwab, von Nachteulen habe ich natürlich schon mal gehört. Aber was ist dann ein Sternhai aus dem Buchtitel?
Ja, also so wie eine Nachteule ja kein echter Vogel ist, so ist auch ein Sternhai jetzt kein echter Haifisch. Eine Nachteule ist ja jemand, der spät ins Bett geht und morgens lange schläft. Und so nennt sich in diesem Kinderroman Avery, ein 12-jähriges Mädchen aus New York. Und Sternhai nennt sich Beth, die ist ebenfalls 12 Jahre alt, lebt in Kalifornien. Und sie liebt das Wasser, das Surfen, das Schwimmen, das Meer überhaupt. Und darum nennt sie sich eben Sternhai. Die Geschichte jetzt, die schwulen Väter dieser beiden Mädchen haben sich bei einem Kongress kennengelernt, haben sich verliebt, planen jetzt eine gemeinsame Zukunft und möchten darum, dass auch die beiden Töchter sich kennenlernen, was Beth und Avery stur ablehnen, weil sie diese beiden Väter eben lieber jeder für sich haben.
Aber wenn die sich jetzt schon Nachteule und Sternhai nennen, wie in dem Buchtitel, das macht man doch eigentlich erst so mit solche Spitznamen, wenn man sich schon ein bisschen näher kennengelernt hat. Also kommen die sich dann doch näher, die Mädchen?
Ja, es ist eben so. Das ist der Witz an der Geschichte. Es kommt, wie es kommen muss, indem sie sich jetzt E-Mails schreibend gegen die Väterpläne miteinander verbünden, kommen sich automatisch auf der anderen Seite eben auch näher. Und dann erzählen sie sich von ihrem Alltag, von ihren Freunden, ihren Hobbys, auch übrigens von ihren Ängsten. Schließlich verbringen sie dann sogar einen Sommer in einem Camp zusammen. Was hatten die Väter, hatten das schon geplant, lernen sich noch besser kennen, werden Freundinnen. Und obwohl sie total unterschiedlich veranlagt sind, also Bett ist sportlich, draufgängerisch, zupackend, Avery dagegen ängstlich, nachdenklich, ein bisschen sensibel. Und sie sind, wie es einmal im Buch heißt, wie Milch und Klebstoff, wie Schneeflocken und Granit.
Und jetzt finden die beiden Mädchen sich toll, die Väter wollen sowieso zusammenkommen, alles wird gut.
Ja, das könnte man jetzt denken, aber so einfach machen es sich jetzt die beiden Autorinnen, also sich selbst und übrigens uns, dem Leser, jetzt auch nicht. Während die Mädchen nämlich ab jetzt viel Spaß haben und sogar Averys leibliche Mutter und Bets Großmutter in diese ganze Geschichte mit hineinziehen, verkrachen sich die beiden Väter auf einer China-Reise. Und die sind nämlich genauso unterschiedlich wie ihre Töchter und kommen auf die Dauer nicht miteinander klar. Worauf sich jetzt diese ganze Geschichte umdreht, die Mädchen planen die Hochzeit und das gemeinsame Leben und der Vater oder die Väter wiederum wollen lieber eigene Wege gehen. Und sie merken schon, es ist echt komisch.
Und das Ganze wird, wenn ich es richtig verstanden habe, in E-Mails vor allem erzählt. Wie funktioniert das?
Ja, also das sind E-Mails, die eben zwischen den beiden Mädchen hin und her gehen, aber auch die Eltern, die Freunde. Später geht es auch um Briefe. In dem Camp dürfen nämlich keine E-Mails geschrieben werden. Ja, und die beiden Autorinnen bieten einen ganzen Haufen an Geheimnissen auf, an Intrigen. Dann gibt es noch einen Unfall, Konflikte, witzige Ideen und vor allem Unmengen von Emotionen. Bis dieser Kinderroman dann mit dem erwarteten Happy End schließt. Aber das ist jetzt alles nicht so schlimm und so dramatisch, dass man sich um irgendjemanden jetzt Sorgen machen müsste. Und dieses Happy End, man hat es erwartet. Ich meine, das ist ein Kinderroman, aber es ist dann doch wieder ganz anders, als man es erwartet hat. Also eine totale Überraschung.
Es ist ein Kinderroman, aber es ist ja auch ein Familienroman, weil es eben um die Väter mit ihren Töchtern geht, aber eben nicht in der traditionellen Rollenbesetzung mit Mutter und Vater und Kindern. Wie schaut denn das Buch auf diese besondere Art Familie?
Ja, also ich finde das schon toll. Das ist eben schon ein Familienroman, man kann ja sagen, der aktuellen Art. Im alten Familienroman zerbrechen meistens irgendwelche alten traditionellen Familien. Hier ist es anders, hier gibt es die nicht, aber es entsteht eine neue Großfamilie aus einem Patchwork-System und das besteht aus völlig unterschiedlichen Menschen ganz verschiedenen Alters. Was nun den kleinen Lesern, die in einer ähnlichen Situation sind, vielleicht nicht unbedingt helfen wird, aber es ist doch ein bisschen Hoffnung auch in diesem Buch und vor allem eine ganze Menge Spaß. Also man merkt wirklich, die beiden Autorinnen, die übrigens auch selber beide, die eine in Kalifornien, die andere in New York zu Hause sind, die haben spürbar viel Spaß auch beim Schreiben gehabt. Und da kam ein tolles, lebendiges Sommer-Kinderbuch heraus.
Das Buch An Nachteule von Sternhai, geschrieben von Holly Goldberg-Sloan und von Meg Wolitzer. Das wurde übersetzt aus dem Englischen von Sophie Zeitz. Im Karl-Hanser-Verlag ist es erschienen mit 280 Seiten. 17 Euro ist der Preis. Ab 10 Jahren wird das empfohlen. Besten Dank an Silvia Schwab.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Die Buch- und Lesekultur sei im Schwinden begriffen. Das sagt die Direktorin des Museums für Gegenwartskunst Siegen, Eva Schmidt, und setzt der Faszination Buch ein Denkmal. In der Ausstellung Der Traum der Bibliothek beleuchten internationale Künstler Akt und Form des Lesens auf konzeptionelle Weise. Etwa Lutz Frisch. Der Künstler hat eine 700 Werke umfassende Bibliothek geschaffen für die Alfred-Wegener-Forschungsstation in der Antarktis.
Ich bitte die Wissenschaftler und Künstler aller Bereiche und Disziplinen, ein Buch zu stiften, von dem sie glauben, dass die neuen Überwinterer es unbedingt gelesen haben sollten. Sie schreiben ihren Namen rein und eine Widmung, warum sie gerade dieses Buch ausgewählt haben. Der Stifter muss sich in die Überwinterer hineinversetzen. Was heißt es, am Ende der Welt da zu überwintern, zu überleben?
Der Traum der Bibliothek. Die Ausstellung ist noch bis zum 1. September im Museum für Gegenwartskunst Siegen zu sehen. Reggae, das verbinden die meisten mit Jamaika, Bob Marley und gechilltem Beat. Welche besondere Verbindung China und der Reggae haben, das erzählt der Webcomic Beijing Babylon von Krish Raghav. Immerhin waren es chinesischstämmige Jamaikaner, die maßgeblich an der Produktion und Vermarktung der ersten Reggae-Platten beteiligt waren. Es dauerte 60 Jahre, bis die Musik ihren Weg auch nach China fand. Heute hat sich in der Provinz Yunnan eine ganz eigene Form des Reggae entwickelt. Der in Peking lebende Zeichner und Musikpromoter Krish Raghav erzählt in seinem Comic nicht nur die besondere Beziehung von China und Reggae, er unterlegt die farbigen Tafeln auch mit dem entsprechenden Sound. Zu sehen und zu hören unter dem Titel Redemption Songs im Online-Magazin topic.com. Tante Martel ist die ungeliebte dritte Tochter, die nie eine eigene Familie gründete und bis ins hohe Alter in ihrem Elternhaus blieb. Und Tante Martel ist ganz besonders. Die Autorin Ursula Merz stellt sie heute Abend in Hamburg vor, wenn sie aus ihrem neuen Roman liest.
Wenn meine Tante mir am Telefon etwas erzählen wollte, das sie gerade sehr erregte, leitete sie ihren Bericht mit einem langgezogenen Stöhnen ein, in dessen Tonlage sich ein leicht kindliches Jammern mit dem Jaulen einer Alarmsirene mischte. Bevor sie auch nur einen Satz gesagt hatte, konnte ich anhand der Intonation des Stöhnens schon erahnen, was ihr auf dem Herzen lag.
Ursula Merz liest aus ihrem neuen Roman Tante Martel, heute um 19.30 Uhr im Literaturhaus Hamburg.
Das waren die Literaturtipps mit Julia Eickmann. Klang und Hintersinn und Sprachspiel und Schönheit und Erschrecken, das kommt alles zusammen in unserem Lyriksommer hier im Deutschlandfunk Kultur. In diesem Monat geht es bei uns immer wieder um Gedichte und jetzt wollen wir uns einen Rettungsaufruf anschauen für ein ganz altes Element von Gedichten, für den Reim. In der Lyrik der Gegenwart findet man kaum noch Reime, der ist geradezu verpönt, der Reim, auf jeden Fall, wenn es um Gedichte für erwachsene Leser geht. Der Lyriker und Romanautor Jan Konefke hat nun aber so eine Art Aufruf zur Rehabilitierung des Reims veröffentlicht. Er ist außerdem Juror des wichtigsten Lyrikpreises Leons und Lena. Und jetzt ist er hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen, Herr Konefke.
Ja, schönen guten Tag.
Vielleicht schauen wir erstmal auf die Gegenseite. Wie beobachten Sie das? Warum findet man denn in Gedichten aus unserer Gegenwart kaum noch Reime?
Ja, ich glaube, das kann man verstehen. Es gibt so eine Art ästhetischer Verweigerung, auch der Poesie, eine Abkopplung von den lyrischen Traditionen. Und zwar vor allem auch deswegen, weil diese Formen, diese traditionellen Formen in die Werbung auch eingewandert sind, also missbraucht werden. Das können Sie sehen an solchen lyrischen Versatzstücken, von denen unsere Umwelt und Werbungswelt voll ist, wie Haribo macht Kinder froh, ja, oder solchen Alliterationen, Bigger, Better, Burger King und so weiter. Es ist eine ästhetische Verweigerung, die aber natürlich auch zu einer Marginalisierung lyrischen Sprechens geführt hat. Es ist immer weiter dadurch an den Rand gewandert. Und das können wir, glaube ich, allgemeingesellschaftlich ja beobachten. Die Spezialisierung schreitet voran und das gilt eben auch für die Lyrik.
Aber muss man nicht auch sagen, dass die Befreiung von alten Formen und Mitteln, also auch von Strophenformen und eben auch vom Reim, dass das auch was zu tun hatte, dass man irgendwann gesagt hat, wir leben in ganz anderen Zeiten, wir nehmen Individuen ganz anders wahr, wir nehmen unsere Zeit zersplittert wahr, so die alten Ordnungen, die sich eben auch in so Gedichtordnungen widerspiegeln, das passt nicht mehr zu unserer Gegenwart, das spielt doch auch damit rein, oder?
Natürlich, und es ist auch, also ist nicht nur eine ästhetische Verweigerung, ganz sicher, sondern es ist auch so wie in der modernen zeitgenössischen Kunst oder der modernen zeitgenössischen Musik, also ich meine jetzt der sogenannten E-Musik, natürlich eine Reaktion auf die Welt, nicht nur auf irgendwelche Werbesprache oder dergleichen. Es ist eine Reaktion auf die immer komplexer gewordene Welt, aber dadurch werden natürlich diese Gebilde auch immer komplexer und werden auch in einer gewissen Weise unsinnlicher, also diese lyrischen Gebilde. Und das hat seine Kehrseite. Wie gesagt, Spezialisierung. Und eine bestimmte sinnliche Gestalt, die der Lyrik bis noch vor kurzem, muss man ja sagen, bis noch vor 100 Jahren eigentlich zugrunde lag, ist dabei zusehends verloren gegangen. Übrigens kann man das auch sehen, ich habe gerade einen Text aus dem Italienischen übersetzt, in dem die Rede davon war, dass früher Poeten wie Joseph Brodsky oder Winston Auden natürlich von ihren Studenten verlangten, dass sie einen Kanon klassischer Verse auswendig kennen. Das Auswendiglernen von Gedichten ist ja auch abhanden gekommen. Und das hängt natürlich auch an den Gedichten, nicht nur an irgendeinem Unterricht oder dergleichen. Es hängt an den Gedichten selbst, aber es steht eben auch für den Verlust von Erinnerung, von Erinnerungsvermögen.
Jetzt haben Sie schon ein paar Momente genannt, wo man heraushören kann, warum Sie dafür sind, den Reim wieder zu gewinnen für Gedichte. Also es soll wieder sinnlicher werden, haben Sie gesagt, einprägsamer, also damit man Dinge auch auswendig lernen kann, auch sich wieder öffnen für mehr Menschen, aus der Spezialisierung herauskommen. Gibt es noch mehr Gründe, die Sie nennen könnten für die Rehabilitierung des Reims?
Also es ist jetzt kein Manifest für die Rettung des Reims. Das ist jetzt erstmal eine ganz individuelle Entscheidung als Autor, der selbst in seinem ersten Gedichtband Gelbes Dienstrad, wie es hoch durch die Luft schoss, mit dem ich bekannt geworden bin, auch nichts gereimt hat. Es ist sozusagen eine Wiederentdeckung auch für mich. Nein, das sind eigentlich die Gründe. Es ist so etwas wie den Gesang, den Poesie ja auch ursprünglich darstellt, wieder stark zu machen, wieder stärker zu machen zumindest. Das muss übrigens auch nicht unbedingt der Reim sein. Ich denke auch an andere Klangelemente, natürlich rhythmische Strukturen. Denken Sie daran, Brecht hat seinerzeit sich stark gemacht für eine Lyrik ohne klares Metrum und unregelmäßige Rhythmen und so weiter. Und das ist natürlich eine Form von Gedankenlyrik, die man auch viel häufiger heute findet, einer intellektuellen Lyrik. Ich möchte einfach solche Klangevidenz wieder entdecken. Zunächst einmal für mich selbst.
Also etwas, das unmittelbar eingängig ist, evident ist.
Ja, was als auch klanglich mit Alliteration, Anapher, Assonanz und so weiter durch diese Lautmalerei, durch diese Elemente einfach evident ist. Übrigens, es gibt eine sehr schöne Sache dazu. Es ist einmal festgestellt worden, ich glaube, es findet man in dem Buch von Raoul Schrott über Gehirn und Gedicht, dass die Menschen gereimten
Aphorismen
mehr Wahrheit zusprechen als ungereimten. Das heißt also, die Klangevidenz hat auch eine sozusagen psychologische Evidenz.
Sie führen auch ein sehr schönes Beispiel an, weil Sie gerade von Gedankenlyrik gesprochen haben, sozusagen vom ganz anderen Pol, nämlich dass Ihre ganz kleine Tochter auf Reime sehr unmittelbar reagiert hat. Können Sie uns das mal erzählen, was da passiert ist?
Ja, ich habe bei den Kindergedichten, die ich ja auch geschrieben habe, habe ich so Schnellsprechgedichte gemacht. Das sind übrigens auch nicht nur gereimte Gedichte, wie zum Beispiel das Gedicht Trippel, Trappel, Treppel. Das ist ein sehr schnell gesprochenes Gedicht. Und meine Tochter, die damals kaum geboren war, hat es unterbrochen, als sie an der Mutterbrust trank, als sie diese Laute hörte. Und auch das kann man in dem Buch von Raoul Schrott und Arthur Jacobs, hatte ich noch vergessen, nachlesen, dem empirischen Psychologen, dass wir auch von Kindheit an auf rhythmische Sprache reagieren und dass Säuglinge den Wechsel von unbetonten und betonten Silben wahrnehmen und zwar lustvoll. Und das genau habe ich an meiner Tochter gesehen, die dann das Trinken unterbrach und mich anschaute, mindestens eine Minute. Und stellen Sie sich vor, ich hätte eine Bukowa-Elegie von Bertolt Brecht vorgelesen. Ich glaube, sie hätte ihr Geschäft nicht unterbrochen.
Aber wenn ich nochmal auf einen Einwand kommen kann, kann man gegen den Reim nicht auch einwenden, dass er sozusagen immer das Bekannte nahelegt. Ich höre ein Wort und denke vielleicht schon voraus, was ich darauf reimen könnte und ich bin so auf einer Spur des Vertrauten, vielleicht auch des Klischeehaften und da ist gerade das Ungereimte die Möglichkeit, immer wieder ins Neue aufzubrechen und das eher das Unbekannte in Stellung zu bringen.
Grundsätzlich, was gegen den Reim natürlich immer wieder auch ins Feld geführt wird, ist, dass er so eine Art, ich habe das mal von der wunderbaren Lyrikerin Monika Rink gehört in einer Diskussion, dass er sozusagen in Harmoniesoße über alles gießt. Und das ist natürlich eine Gefahr. Es sollten natürlich auch möglichst Reime sein, die nicht erwartet sind und trotzdem diese Klangevidenz erzeugen. Für mich ist ganz wichtig, der Reim hat auch eine zeitliche Struktur. Und das spiegelt natürlich auch wiederum die musikalische Seite des Gedichts wieder, denn Musik entwickelt sich bekanntlich in der Zeit. Ich habe dazu ein schönes Beispiel. Ein Kindergedicht, das ist ein Rätselgedicht. Und das geht so, beim Zwiebelschneiden schnitt Frau Krause sich tief ins K und das tat weh, verband sich da mit einem B. Von nun an war sie eine Brause. Und die meisten Kinder, wenn sie dann gefragt werden, weil ich dieses Brause noch nicht sage, natürlich, von nun an war sie eine und ich warte auf das, darauf, dass das Rätsel gelöst wird, rufen dann spontan aus Fee. Warum?
Weil es sich reimt.
Weil es sich reimt und weil das W und das B zeitlich näher liegen als die Krause vom ersten Vers. Mhm. Das heißt also, der Reim hat eine zeitliche Struktur.
Und da merkt man auch, dass der Klang eigentlich wichtiger ist als der Inhalt, weil es geht ja um Frau Krause, aber der Klang, der Reim liegt näher als der Reim
liegt näher und trotzdem ist natürlich die Fee auch, das ist, also ich finde das ganz großartig, dass die kleinen Kinder, erstes, zweite Schuljahr, dass die auf Fee kommen, weil ja auch die Fee beschreibt einen Verwandlungsprozess. Und das, was mir als Autor gar nicht aufgefallen ist, das erfinden dann die Kinder, die dem Reim folgen.
Und jetzt ist aber interessant, dass Sie auch sagen und Wert darauf legen, dass das eben nicht nur fürs Kindergedicht gilt, wo der Reim noch eher da ist als im Erwachsenengedicht, sondern dass sie auch denken und das auch vorführen, dass auch im Gedicht für Erwachsene der Reim heute nach wie vor seinen Platz hat. Und da würde ich gerne mal ein Beispiel von Ihnen hören. Sie haben auch in dieser Rede ein Beispiel zitiert, nämlich Ihr eigenes Gedicht Deutsche Einheit. Könnten wir das hören von Ihnen?
Ja, diese Rede hieß Warum sich Fee und Brause reimen. Wir haben gerade gehört, warum das der Fall ist. Über die Freiheit poetischer Sprachspiele war der Untertitel. Und es geht natürlich auch um ernste Sprachspiele in diesem Vortrag. Und man soll nicht glauben, dass Spiel immer gleich lustig heißen muss. Und dieses Gedicht Deutsche Einheit ist ein Gedicht über meinen Vater. Das lese ich vor. Ach, deutsche Einheit, die mein Vater rauchte. Pro Kiste kostete sie 20 Mark. Im Qualm, der seine Zimmerluft verbrauchte, kam mir mein Vater groß vor, groß und stark. Zigarrenkiste mit dem Etikett, auf dem zerkratzt der deutsche Adler prangt. Mein Vater rauchte stumm auf seinem Bett, an Heimweh und Erinnerung erkrankt. Vergangenheitsselig, ohne Bitterkeit, verstrickt in seinen Traum von Kindheitspommern, vom Krieg verschlungener Geborgenheit und Schuss um Schuss zerfetzten Ostseesommern. Grimmiger Adler warf den Vater an die Front, als halbes Kind. Das ist ein Lebtag, nicht verwandt. An Leib und Gliedern zwar vom Krieg verschont, war seine Unschuld mit dem Pommernland verbrannt. Ach, deutsche Einheit, die ich wiederfand, ein letzter Rest von Tabakduft, nicht mehr. Er blieb mir bis ans Ende unbekannt. Zerbrochener Mensch. Zigarrenkiste leer.
Deutsche Einheit, ein Gedicht von Jan Konefka, ein gereimtes Gedicht, wie Sie gehört haben. Was sagen Sie denn selbst? Ist das jetzt ein ganz klassischer Reim, den Sie da verwendet haben, oder ein aufgerauter Reim? Was ist das?
Ich würde sagen, jetzt rein von der Reimstruktur gibt es in dem Band Als sei es dein mit diesen Gedichten herausragendere Beispiele, sagen wir mal so. Das sind eher klassische Reime. Aber natürlich die Thematik, die Erinnerung an den Vater und in dieser Verbindung von Zigarrenmarke, die deutsche Einheit heißt, ich glaube, es gibt sie immer noch. Also ist diese Thematik, die Zigarrenmarke, und dann auf der anderen Seite das, was eben gerade das Gegenteil, nämlich das individuelle Leben als zerbrochenes Leben, wovon Einheit überhaupt keine Rede sein kann. Diese Darstellung ist dann natürlich unklassisch, das ist klar.
Haben Sie denn bei Ihren erstmal individuellen Projekten, den Reim wieder zu retten, schon Gleichgesinnte gefunden, andere Lyrikerinnen und Lyriker, die da vielleicht mit Ihnen einer Meinung sein könnten?
Das habe ich gar nicht versucht, Gleichgesinnte zu finden. Und wie ich schon meinte, das ist kein Manifest, das ich auch anderen zumuten möchte. Das ist eine individuelle Entscheidung. Ich habe allerdings jetzt, ich bin ja Juror, wie Sie gesagt haben, in der Leons und Lena Preisjury, also für junge Lyrik, und habe dort eben gerade diese sehr, sehr komplexen Gedichte kennengelernt, junger Lyriker, junger Lyrikerinnen, zum Teil ganz großartige Sachen, die ich auch nicht missen möchte, soll man nicht missverstehen. Aber jetzt gerade beim letzten Wettbewerb im März 2019 hat den Leons und Lena Preis Yevgeny Brega aus der Sowjetunion gewonnen, also der schon seit langer Zeit in Deutschland lebt und deutsche Gedichte schreibt. Und da war ich dann doch sehr überrascht, dass da auch seine Rückkehr zur Tradition zu verzeichnen ist. Also er reimt zwar nicht, aber alle anderen Klangelemente, von denen ich sprach, aber auch andere klassische Elemente von der Symbolik bis zu anderen kommen eben auch in diesen Gedichten vor. Und die sind sehr überzeugend und die sind sehr modern. Und es ist vielleicht manchmal so, dass diese alte, neue Gedichtsprache von den Rändern herkommen muss, um uns zu überzeugen. Es gab noch einen anderen jungen Lyriker aus Rumänien, der auch seit langem in Deutschland lebt, Alexandru Buluț. Auch der fiel mir dadurch auf. Der hat einen Förderpreis bekommen. Also ich denke mal, es könnte sich dann auch in der nächsten Dichtergeneration da auch etwas in diesem Sinne ändern.
Das sagt der Dichter und Juror Jan Konefke. Wir haben über den Reim und andere traditionelle Gedichtelemente gesprochen in unserem Lyriksommer. Noch mehr Gedichte und Gespräche darüber finden Sie auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de. Und das Gedicht, das wir gehört haben von Jan Konefke, das finden Sie auch in seinem jüngsten Gedichtband Als sei es dein, der im Wunderhorn Verlag erschienen ist. Ganz herzlichen Dank, Herr Konefke.
Sehr gerne, danke.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.